Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Wir müssen mal eines klar festhalten. Wir haben da draußen nichts verloren. Wir sind Landlebewesen. Aber es zieht uns halt raus aufs Meer, ins Unendliche, in diese Freiheit. Aber wir zahlen einen Preis. Die Seekrankheit. Sie kann jeden und jede jederzeit treffen. Aber warum spielt unser Gehirn auf See überhaupt verrückt? Was hilft wirklich und gibt es vielleicht sogar Möglichkeiten, Seekrankheit dauerhaft in den Griff zu bekommen? Und ich verrate euch schon mal, ja, die gibt es tatsächlich. Wir hatten vor kurzem schon mal das Thema hier und es klang alles zu schön, um wahr zu sein. Und deshalb habe ich jetzt nochmal Christina Rechenbach eingeladen. Sie ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, selbst leidenschaftliche Skipperin und arbeitet mit einer Methode, die den Körper dabei unterstützen soll, diesen widersprüchlichen Sinneseindrücken auf See besser zu begegnen. Also das Meer ist schief, mein Körper ist gerade und das wechselt die ganze Zeit, ich werde seekrank. Und dagegen gibt es eine Methode, die hilft. Christina, erstmal herzlich willkommen zum Yacht-Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Du selbst bist Skipperin und wurdest jahrelang auch wirklich schrecklich seekrank. Und du hast jetzt diese Methode erst mal in einem Seminar beigebracht bekommen, hast sie da erlernt, bist jetzt mittlerweile selbst Ausbilderin dieser Methode. Und du wirst tatsächlich nicht mehr seekrank?
Ich werde tatsächlich nicht mehr seekrank, ja.
Das klingt verrückt. Das kann man ja nicht glauben.
Das ging mir auch so, als ich das erste Mal von der Methode gehört habe. Ich fand das wahnsinnig schlüssig. Damals war das in dem Yacht-Artikel, der vor etwas über 3 Jahren erschienen ist. Und daraufhin habe ich mich sofort angemeldet zum Training und fand die Methode hochspannend, hochinteressant. Auch sicherlich durch meinen medizinischen Hintergrund konnte ich damit sehr, sehr schnell sehr viel anfangen. Mhm. Und nachdem ich das Training dann durchgeführt habe, bin ich kurz danach auf eine Regatta mitgefahren, nur als Crew, ohne Verantwortung, ohne nix. Und habe dann jeden Tag ganz fleißig alles gemacht, was ich in dem Training gelernt habe. Und habe ganz, ganz viele schiefe Blicke akzeptieren müssen, weil alle sich gefragt haben, was macht sie da eigentlich? Das ist doch völlig irre. Und am Ende der Woche stand ich unter Decke und habe gekocht und ich war außer mir vor Freude, weil das nie möglich war, dass ich länger als 30 Sekunden unter Deck verbringe, ohne dass mir kotzübel wird.
Also wir wollen die Leute jetzt hier auch nicht auf die Folter spannen. Was hast du denn gemacht?
Also in dem Training gibt es 3 verschiedene Aspekte, die letztendlich in Zusammenhang dafür sorgen, dass wir Seekrankheit loswerden können. Und das eine ist die sensorische Diskrepanz, dass im Prinzip unsere Augen etwas anderes an das Gehirn senden als unser Gleichgewichtsorgan und unser Tiefensinn. Und diesen Widerspruch, den muss man loswerden. Das heißt, wir müssen lernen, Balance zu halten, ohne unsere Augen zu nutzen. Das heißt, nicht ständig nach einem Fixpunkt gucken, uns orientieren an den geraden Linien, an den rechten Winkeln unter Deck. Wenn wir unter Deck gehen, deutet alles darauf hin, dass wir uns in einem Haus, in einem Zimmer, in einer Wohnung befinden. Und daraus kommt dann der Rückschluss, dass unser Gehirn denkt, oh ja, cool, ich bin jetzt an einem festen Ort. Aber unser Innenohr, unser Tiefensinn, meldet ans Gehirn, das stimmt eigentlich gar nicht. Ja. Und in dem Moment, wo wir diese beiden Sinne voneinander entkoppeln, wenn es darum geht, Gleichgewicht zu halten, besteht dieser Konflikt nicht mehr. Und das kann man über diverse Gleichgewichtsübungen, unsere Übung, die wir in erster Linie machen, nennt sich Gyrozentrikübung, die wir auf unseren Tillet-Brettern, so ähnlich wie Balancebrettern, eben einstudieren. Und da gibt es so Methoden, wie man das an Bord dann letztendlich üben kann. Und das ist der erste Baustein.
Also für euch, wir schreiben das natürlich alles in die Shownotes, auch alles über das Tillet-Institut, diese riesige Forschung zur Seekrankheit und was für Bretter es da gibt und so und wo man vor allem solche Seminare dann buchen kann. Beschreib es doch nochmal, also die sensorische Diskrepanz, das ist genau das Meer, also quasi der Horizont ist schief, ich stehe gerade, das wechselt die ganze Zeit hin und her und dadurch weiß mein Körper einfach nicht mehr, was los ist.
Solange die Sinne, die an mein Gehirn gesendet werden, sich nicht widersprechen, ist es zwar anstrengend und auch mal nervig, aber in der Regel führt das nicht zu den allerextremsten Symptomen. Erst in dem Moment, wo das, was wir sehen, nicht mehr übereinstimmt mit dem, was wir fühlen und wie unser Gleichgewichtsorgan die Umgebung wahrnimmt, erst dann entsteht diese Diskrepanz und der Widerspruch. Und die führt letztendlich zu einer Reaktion vom Nervensystem, weil das Nervensystem uns retten will in dem Moment, wo eine vermeintliche Lebensgefahr besteht.
Okay, und dann falle ich in so eine Art Freeze-Modus, bin eigentlich zu gar nichts mehr in der Lage.
im schlechtesten Fall wird man noch so schlecht, dass ich mich auch noch übergebe und bin eigentlich auch dann auch nicht mehr einsatzfähig, muss man ja eben auch sagen.
Ja, ganz genau. Und das ist so verrückt, weil wir natürlich kognitiv analysieren und sagen, okay, wenn ich jetzt in den Freeze-Modus rutsche, dann ist das viel, viel gefährlicher, weil ich dann nichts mehr machen kann. Ich kann mich nicht mehr an Sicherheitsmaßnahmen halten und ich bin für die Crew keine Hilfe mehr. Unser autonomes Nervensystem ist wirklich ganz, ganz rudimentär. Das wurde vor Tausenden von Jahren durch die Evolution entwickelt. Da hilft die beste Analyse nicht. Und da hilft auch das gut gemeinte, jetzt reiß ich mal zusammen, hilft auch nicht. Denn diese Prozesse, die greifen, egal wie klug und analytisch wir darüber nachdenken. Der nächste Baustein des Trainings ist eben, dass wir in diese Nervensystemregulation, die ein ganz natürlicher Prozess ist, die bei jedem Menschen passiert und auch sinnvoll ist, dass wir eben Gefahrensituationen wahrnehmen, analysieren und eben eine Sicherungsreaktion auch haben zur Verfügung. Egal, früher hieß es immer Fight und Flight, also muss ich jetzt kämpfen oder muss ich fliehen? Aber da geht es ja auch gerade beim Segeln um die einfachsten Dinge, wie ich muss jetzt mal reffen. Das hat ja mit Kämpfen und Fliehen erstmal nichts zu tun, aber da brauche ich ja auch eine Aktivierung. Wenn ich da tief entspannt bin, dann kann ich nicht reffen. Das funktioniert auch nicht, ne? Mhm. Also die Aktivierung des Nervensystems ist essentiell und die wollen wir auch. Nur diese Überregulation, dieses Bild von dem Kaninchen vor der Schlange, das einfriert und sich selber nicht mehr in Sicherheit bringt, weil es hofft, dass die Schlange das Kaninchen nicht erkennen kann, wenn es erstarrt ist. Das hat zwar seine evolutionäre Bedeutung, ist aber in der Situation natürlich völlig fehlgesteuert.
Und dann gibt es mal diesen dritten Punkt, Konditionierung und Stress. Also wenn ich gestresst an Bord gehe, werde ich eher seekrank?
Ganz genau. Also erstmal Stressempfinden ist ja wahnsinnig individuell. Wir haben alle ein ganz persönliches Stresslevel, wo wir irgendwann durchdrehen oder ausrasten. Und das ist ja auch bei jedem Menschen Tagesform abhängig, ist auch ganz normal. Und wenn wir jetzt aber, was weiß ich, uns den Wetterbericht angucken und dann schon ein bisschen angespannt sind, vielleicht irgendwie ein Crewmitglied dabei ist, mit dem wir vorher schon mal Schwierigkeiten hatten. Vielleicht mögen wir den Skipper auch nicht oder uns ist die Strecke eigentlich zu weit oder was es auch immer ist. Das sind alles einzelne Stressfaktoren, die dann noch dazu eine wichtige Rolle spielen. Und wenn dann, also wie viel Wind und Welle braucht es denn noch, wenn ich schon mit dem Stress aus dem letzten Meeting von der Arbeit an Bord gehe oder wenn ich mich auf dem Weg zum Boot nochmal richtig mit meinem Partner in die Haare gekriegt habe oder ich gestern Abend da doch nochmal ein Bier mehr getrunken habe, als nötig war. Das sind ja alles Punkte, die dazu führen, dass unser Stresslevel schon hoch ist. Und dadurch sind wir viel, viel empfänglicher. Und wenn wir das zusammenbringen mit der Konditionierung, ist der dieser andere Aspekt eben ganz wichtig zu verstehen. Wenn wir schon mal seekrank waren, ist das als wahnsinnig negative Erfahrung gespeichert im Gehirn. Ja. Und unser Gehirn und unser Nervensystem möchte negative Erfahrungen nicht wiederholen. Das heißt, die Alarmglocken schlagen dann schon, wenn wir nur den Wetterbericht durchlesen oder wenn wir nur die Strecke abstechen oder wenn wir einkaufen gehen. Das gibt Leute, denen es schlecht, bevor sie überhaupt an Bord gegangen sind. Und das hat dann nichts mit der sensorischen Diskrepanz zu tun, sondern das hat mit der negativen Konditionierung zu tun und diesem sich ausgeliefert fühlen und in dieser Situation sich gefangen zu fühlen, wo man eigentlich das Gefühl hat, ich kann gar nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich bin dem komplett ausgeliefert.
Ja. Jetzt gibt's Menschen, die wahnsinnig schnell seekrank werden, auch wenn sie nicht gestresst sind, und andere, die weniger schnell seekrank werden. Liegt das am Gleichgewichtssinn, also Menschen, die zum Beispiel jetzt einen schlechten Gleichgewichtssinn haben, sind sie dann bevorteilt, weil die das gar nicht so mitkriegen, wenn es alles schief ist?
Also wenn man einen sehr guten Gleichgewichtssinn hat, der sich sehr stark über die optische Referenz orientiert, ist das auf jeden Fall ein Problem. Ach, okay. Wenn Leute sagen, sie wären seekrank, obwohl sie nicht gestresst sind, dann würde ich erstmal behaupten, dass das nicht die ganze Wahrheit ist.
Ja, viele merken den Stress halt nicht oder beziehungsweise glauben, dass der persönliche Stress, den sie immer haben, ganz normal wäre. Und es ist dann auch gut zu sehen, dass das vielleicht nicht so normal ist, ne?
Ja, ganz genau. Und ich glaube, dass das eine große Komponente ist, die man unterschätzt. Und wir haben auch immer Fälle von Teilnehmenden, die sagen, sie haben total große Lust zu segeln. Und dann stellen wir 5 Fragen und dann stellt sich eigentlich raus, dass sie total gestresst sind und total angespannt sind vorher. Und das ist manchmal auch gar nicht so offensichtlich. Und ich will da gar nicht sagen, da lügen sich die Leute in die Tasche, sondern das ist manchmal einfach für einen selber auch gar nicht so ersichtlich, was man damit verbindet, was man assoziiert, was man vielleicht auch als Kind mal für eine negative Erfahrung gemacht hat, an die man schon gar nicht mehr denkt, weil die eigentlich gar keine Bedeutung hatte. Aber das alles spielt eine Rolle. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen in unseren Trainings, für die ist nur die sensorische Diskrepanz von Bedeutung. Das sind die allermeisten. Die machen diese Gleichgewichtsübungen und die lernen, sich auf dem Boot anders zu bewegen. Und die haben dann keine Probleme mehr. Mhm. Und dieser Teil der Menschen, die Probleme mit der Konditionierung haben, mit Stresskomponenten, da tauchen wir tiefer ein. Und das sind dann häufig auch soziale Konflikte, die da eine Rolle spielen, mhm, oder Dinge im Privatleben, die mit dem Segeln eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das finde ich total interessant, was da manchmal drunter liegt. Aber das ist überhaupt nicht der Großteil unserer Teilnehmenden. Das sind vielleicht 10% oder so.
Interessant, aber da habt ihr natürlich mit Thomas, dem Institutsleiter, als Psychologen auch den richtigen Menschen vor Ort, der das dann eben auch regeln kann.
Auf jeden Fall, und das war auch ein ganz großer Baustein unserer Ausbildung, die wir gemacht haben. Mhm. Also ich bin zwar Ärztin, aber habe ja nie eine Therapeutenausbildung gemacht, und diese Trainerausbildung, die ich jetzt bei ihm gemacht habe, die war sehr, sehr umfangreich und hat natürlich auch mich und meine Kollegen darauf geschult, mit solchen Situationen eben umzugehen. Weil du ja nicht mal eben Psychologie studierst nebenbei, sondern, aber wir haben ganz klar eine Toolbox, wie wir den Menschen dabei helfen können, diese Dinge aufzudecken und dann aber eben auch loszulassen. Und was mir total dabei hilft, und deswegen habe ich inzwischen eigentlich gelernt, wenn ich mal gestresst bin an Bord, das inzwischen eigentlich so fast schon als Geschenk zu sehen, in dem Moment nicht so sehr, aber hinterher, ist, dass ich inzwischen immer besser verstehe, was wann passiert und warum das passiert, und jetzt aber selber diese Toolbox habe. Zum Beispiel war ich letztes Jahr das allererste Mal Skipperin auf einem Katamaran-Turn. Und ich bin vorher schon viel Katamaran gefahren und war auch sicher, dass ich das kann. Und nichtsdestotrotz hat mich das ein bisschen unter Druck gesetzt.
Klar.
Und ich habe das aber gar nicht so empfunden, nicht bewusst. Mhm. Und am zweiten Tag, wo ich ständig müde war und irgendwie immer als erstes im Bett war und als letztes aufgestanden bin, obwohl ich Skipperin war, habe ich mal mich einen Moment hingesetzt und mal überlegt, was ist eigentlich los? Und dann ist mir klar geworden, wie unterschwellig dieser Stress dann doch so schwelte.
Das ist verrückt, ne? Ja.
Und dann habe ich eben die Maßnahmen ergriffen, um dem gegenzusteuern. Und dann war es auch am Abend weg. Also mir war ja nicht übel, ich war nicht seekrank in dem traditionellen Sinn, aber
ja, die ersten Symptome, ja.
Das ist, Müdigkeit und Gehen ist das allererste Symptom, genau. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt aber viel besser verstehe, was funktioniert, was nicht funktioniert und was auch Trigger sind, konnte ich eben direkt damit umgehen,
ja,
und hatte dann sofort eine Lösung, ohne dann in dieser Negativspirale zu enden.
Jetzt sprichst du von deiner Toolbox, also der Werkzeugkiste. Pack doch mal aus.
Also, wenn wir diese drei großen Gruppen angucken, dann haben wir für jede Gruppe eigentlich unterschiedliche Tools. Mhm. Also die sensorische Diskrepanz, da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, das sind so Gleichgewichtsübungen, die dir dabei helfen, die Augen zu entkoppeln. Und die kann man an Land trainieren, die kann man aber auch unterwegs machen.
Sag mal konkret, wie das aussieht.
Also unterwegs wäre das zum Beispiel, dass man sich unter Deck stellt mit leicht gebeugten Beinen, guten Kontakt zum Boden hat, sich nicht festhält und die Augen schließt. Und dabei dann wirklich sich auf die eigene Zentrierung konzentriert und daran wahrnimmt, wie die Schwerkraft tatsächlich wirkt. Letztendlich in die Bewegung des Bootes mitgeht. Ich mache auch viele Online-Trainings und da erkläre ich denen immer, wenn ich nicht direkt so eingreifen kann, was sie tun, da sage ich immer, ihr müsst das Gleichgewicht in der Bewegung finden und nicht einfach starr dich festhalten, sondern du musst mit dem Boot mitgehen und mit der Bootsbewegung mitgehen und darin die Balance finden. So, und das ist eine Sache, die man an Bord wunderbar machen kann.
Also es gibt immer so viele Tipps auch, ne? Also Horizont angucken, okay, wirkt, ist natürlich auch dann vorübergehend. Dann gibt es aber auch so verrückte Sachen wie zum Beispiel Ingwer essen. Ist das auch in deiner Toolbox?
Das ist nicht in meiner Toolbox. Ich habe ja, bevor ich dieses Training gemacht habe, habe ich ja alles so ausprobiert, was es so gibt, weil ich ja sehr verzweifelt war, habe auch viele Medikamente ausprobiert und irgendwann hatte ich so, ich bin so damit zurechtgekommen, ich wusste, was ich vermeiden muss. Mhm. Und da waren Sachen dabei, die haben mir Erleichterung verschafft, aber nichts dabei hat das Problem gelöst. Und Ingwer ist ein super pflanzliches Mittel, egal ob roh oder als Tablette oder als Pulver, was einfach so ein bisschen diese Magenreizung beruhigt. Das setzt man auch in der Medizin ein und es hilft halt dabei, diese Übelkeit loszuwerden. Aber das löst das Problem nicht. Mhm. Das ist ganz eine ganz fantastische Symptombehandlung, aber dadurch geht Seekrankheit nicht weg.
Okay.
Und das Gleiche gilt auch für diese Akupressurbänder oder die Medikamente. Mhm. Das sind alles tolle Symptombehandler, aber das Problem bleibt bestehen.
Ja. Ist dann natürlich häufig auch das Problem bei der Krankheitsbehandlung, dass wir nur an die Symptome rangehen. Wir gehen jetzt aber in diesem Podcast doch nochmal auf die Ursache. Also wir versuchen, die verschiedenen Sinneseindrücke voneinander zu entkoppeln, richtig?
Ja.
Also diesen schwer zu greifenden tiefen Sinn, den wir haben, dass wir also, vielleicht kannst du den besser beschreiben als ich.
Ja, also der Tiefensinn, der sagt dir letztendlich, ob du auf einem Teppich stehst oder auf Sand Und der sagt dir, ob du auf einer schiefen Ebene stehst oder auf einer geraden, ob du dich aufs Sofa gestellt hast oder auf dem Parkettboden stehst.
Alles klar.
Das sagt dir der Tiefensinn einerseits durch die Haut und andererseits aber auch durch die Nerven, die in den Gelenken und Muskeln sind. Muss ich jetzt schwer die Treppe hochgehen und deswegen sind meine Muskeln besonders angespannt, oder ist es leicht, bergab zu gehen? Und das sagt mir der Tiefensinn. Der Tiefensinn sagt mir auch, ob wir jetzt beschleunigen, indem ich in Sitz gepresst werde. Das Gleichgewichtsorgan sagt mir, ob wir beschleunigen über die Bewegung in den Bogengängen im Gleichgewichtsorgan. Aber der Tiefensinn merkt, wir werden in Sitz gepresst und dann beschleunigen wir im Auto.
Okay, das ist ja auch dann zum Beispiel, wenn ich im Zug sitze, kennt jeder, und neben mir fährt der Zug los.
Ja.
Da merkst du, also entweder ist es nicht sofort schlecht, oder dann merkst du, also hier stimmt was nicht. Also ich werde weder in einen Sitz gepresst, noch nach vorne oder hinten, aber es bewegt sich was.
Genau.
Das ist der Tiefensinn, der das wahrnimmt.
Also ganz kurz, das ist eigentlich ein ganz fantastisches Beispiel, um halt den Konflikt außerhalb vom Segeln zu erkennen. Weil du sitzt auf deinem Platz im Zug und du merkst keine Bewegung. Und der Zug neben dir fährt los und dann signalisieren deine Augen ans Gehirn, hey, wir fahren. Aber dein Tiefensinn sagt, wir fahren aber nicht. Mhm. Und das ist genau der Konflikt.
Alles klar. Also wir haben also den Tiefensinn und dann haben wir unsere Augen.
Und das Gleichgewichtsorgan.
Die drei sind es, genau.
Ja.
Und die versuchen wir einzeln wahrzunehmen in eurem Seminar, damit ich dann nicht die drei in Konflikt kriege? Oder wie ist es dann?
Es ist eigentlich ein bisschen einfacher. Wir wollen eigentlich die Augen entkoppeln. Genau. Mhm. Weil der Tiefensinn und das Gleichgewichtsorgan, die widersprechen sich nicht. Aber die Augen, die Augen sind wahnsinnig schnell, sehr, sehr präzise und können in die Zukunft gucken, in Anführungszeichen. Weil du kannst mit den Augen antizipieren, da vorne steht ein Auto, ich muss jetzt bremsen. Und dein Tiefensinn sagt dir das auch, aber erst in dem Moment, wo du es triffst.
Ja.
Und dadurch kannst du mit den Augen Gefahren erkennen und antizipieren und du kannst die Wellen sehen und du kannst sehen, wie sich Strom ändert oder wie die Segel stehen und so weiter. Mhm. Das kannst du mit dem Tiefensinn alles nicht. Und Tiefensinn und Gleichgewichtsorgan, die widersprechen sich in der Wahrnehmung nicht. Und wir wollen die Augen entkoppeln von dem Tiefensinn und dem Gleichgewichtsorgan, wenn wir unsere Balance halten. Wenn wir dann wieder an Land gehen, dann passiert es eigentlich nach so 1, 2, 3 Tagen automatisch, dass unser Gehirn den Weg wieder zurückfindet. Das ist nicht so, dass wir dann auf einmal Auto fahren und immer erst merken, wenn vor uns einer stand, wenn wir in ihn reingefahren sind. Also da brauchen wir keine Sorgen haben.
Ja.
Eine Sache, die wir immer sagen, ist, dass wir uns wirklich nur in allergrößter Not an Bord noch festhalten. Wenn man einfach aus Verlegenheit sich festhält, weil die Hand da nun mal jetzt liegt oder ich gehe hier den Niedergang hoch oder so, es ist wirklich überhaupt keine Frage, wenn Gefahr droht, immer bitte festhalten.
Ja.
Ganz klare Sache. Aber ich habe so viele Leute schon beobachtet, die sich nur aus Gewohnheit irgendwo festhalten, wo sie nicht müssen. Und solange keine Konfliktsituation besteht im Nervensystem, hat das auch keine Bedeutung. Mhm. Aber wenn ich jetzt unter Deck gehe und meine Augen sagen, ich bin hier in einem Zimmer, in einem Haus, und mein Innenohr und mein Tiefensinn sagen mir aber, das stimmt aber nicht. Und jetzt fest mein Tiefensinn, aber den Tisch an. Der Tisch ist fest und der ist im rechten Winkel an den Boden geschraubt. Dann bestätigt mein Tiefensinn die falsche Referenz, weil mein Auge sagt, wir sind in einem Haus und mein Innenohr sagt, wir sind nicht in einem Haus. Und wenn dann der Tiefensinn das bestätigt, dann verstärkst du den Konflikt damit noch mehr.
Das würde ja heißen, also angenommen, ich bin seekrank, ich könnte dann unter Deck gehen, etwas in die Knie gehen, um das Gleichgewicht besser zu halten, halte mich nirgendwo fest, schließe die Augen und die Seekrankheit müsste weggehen.
Das ist ein Aspekt. Wenn du nur auf die sensorische Diskrepanz gehst, ist das richtig. Du brauchst einen Moment, bis sich das System daran gewöhnt hat, die Augen zu entkoppeln. Aber das Nervensystem spielt auch eine Rolle und Konditionierung und Stress spielen auch eine Rolle. Und wenn du jetzt in deiner Vergangenheit schon zigmal seekrank warst, dann kann es sein, dass die erste Übung alleine nicht reicht. Sondern dass du dich auch mit dem Thema Stress und negativer Konditionierung auseinandersetzen musst. Und dass, wenn dein Nervensystem schon dabei ist, dich zu retten, dann wird die Balanceübung nicht helfen, weil du dann schon in diesem Freeze-Zustand bist. Aber wir haben ja eben über unsere Toolbox gesprochen. Und der zweite Bereich, den wir mit diesen Dingen, die wir unseren Teilnehmenden beibringen, ist, dass wir Nervensystemregulation machen. Das heißt, wir haben die drei Stadien, wie unser Nervensystem aktiviert sein kann. Also entweder der Entspannungszustand, indem wir uns erholen, regenerieren, die ganzen normalen körperlichen Prozesse stattfinden. Dann den zweiten Zustand, den Aktivierungszustand, der dann in einer höheren Anspannung auch zu Fight und Flight führt, also Flucht oder oder Kämpfen. Und der dritte Zustand ist dann der Freeze, also der Shutdown, dieses völlige Zusammenbrechen in sich. Und den aktivierten Zustand, den können wir ja nutzen für irgendwelche Dinge, die wir machen müssen an Bord. Aber wir wollen halt verhindern, dass wir in diesen Freeze-Zustand kommen. Und es gibt diverse Übungen, sie sind ein bisschen komplexer als Entspannungsübungen oder einfache Atemübungen, aber die helfen dem Nervensystem dabei, sich runter zu regulieren. Wenn wir in einer angenommenen Stresssituation sind, die aber eigentlich objektiv betrachtet gar keine Stresssituation ist, dann brauchen wir auch diesen Aktivierungszustand nicht. Mhm. Es ist ja so, wenn wir zum Beispiel in einem schwierigen Gespräch mit unserem Chef sind und auf einmal eine Adrenalinausschüttung haben, als müsste ich jetzt vor einem Tiger wegrennen, dann ist das ja auf jeden Fall fehlplatziert. Aber nichtsdestotrotz empfinden wir das so. Und da gibt es eben Übungen, wie man das Nervensystem runterregulieren kann. Und die bringen wir unseren Teilnehmenden auch bei, damit sie dann, wenn sie merken, boah, wir sind unterwegs und irgendwie kommt hier gleich eine Wetterfront durch und irgendwie so richtig sicher fühle ich mich nicht, dass sie neben dieser Gleichgewichtsübung dann auch eine Nervensystemregulationsübung machen können.
Da ich mich ja auch viel mit Meditation und so beschäftigt habe und Yoga, ich kann schon mit Atemübungen Atemregulation hinkriegen, dass mein Nervensystem runterfährt, ne?
Ganz genau.
Also wir haben die sensorische Diskrepanz, das heißt, ich versuche Augen und die anderen beiden Sinne, den tiefen Sinn und den Gleichgewichtssinn zu entkoppeln. Dann habe ich die Nervensystemregulation, da versuche ich einfach mein Nervensystem runterzufahren, zum Beispiel durch Atemübungen. Und dann habe ich Konditionierung und Stress, das heißt, ich sollte generell mal gucken, bevor ich an Bord gehe, dass ich nicht allzu gestresst bin. Und wenn ich diese drei Faktoren zusammen habe, dann werde ich nicht mehr seekrank, so wie du.
Ganz genau. Zu Konditionierung und Stress kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Mhm. Ich war, nachdem ich das Training gemacht habe und das implementieren konnte, bin ich alleine um die Ostsee gesegelt und habe die ersten Tage immer noch mal Schwierigkeiten gehabt, nicht seekrank zu werden, weil ich so angespannt war, natürlich. Mhm. Ich habe ja eine große Runde alleine vor mir, habe ich so aber gar nicht wahrgenommen. Ich war total aufgeregt, dachte, geil, großes Abenteuer, das wird richtig gut. Und plötzlich war ich seekrank und habe überhaupt nicht verstanden, warum. Ich habe ja meine Übungen alle gemacht. Mhm. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen, dann war ich 5 Wochen alleine unterwegs. Mir ging es super, ich war total entspannt, ich bin nicht mehr seekrank geworden, habe alleine Nachtfahrten gemacht, bin mit dem Wetter gut zurechtgekommen. Es war alles kein Problem mehr und dann ist ein Freund von mir an Bord gekommen, ist eine Woche mit mir zusammengefahren. Und alleine dieser Umstand, dass auf einmal eine Person da war, für die ich jetzt auch verantwortlich bin, hat mich so unter Stress gesetzt, dass ich sofort seekrank war. Und ich habe das überhaupt nicht realisiert. Ich habe das überhaupt nicht als Faktor wahrgenommen. Und erst in dem Moment, wo ich über der Reling hing, weißt du, was passiert denn hier eigentlich? Es kann doch gar nicht wahr sein. Ich habe doch alles gemacht, wie ich es hier gelernt habe. Und erst als ich dann hinterher mit Thomas darüber gesprochen habe, ist bei mir dann so der Groschen gefallen, dass ich dachte, hast du, guck mal, du kannst hier die Atemübung machen und du kannst auch die Gleichgewichtsübung machen, aber wenn du kein Stressmanagement machst, dann greift die negative Konditionierung und schickt dich in den Überlebensmodus, egal wie gut du dein Gleichgewicht hältst. Mhm.
Also ich glaube, dass vor allem dieser erste Faktor, den du genannt hast, die sensorische Diskrepanz, die scheint mir am stärksten zu sein. Nervensystemregulation kriegen die meisten vermutlich irgendwie hin. Konditionierung und Stress kann man sich, wenn man etwas achtsamer mit sich umgeht, auch noch regulieren. Wie lange muss ich denn dann auf so einem Balancebrett üben? Und wie genau läuft es dann? Ihr haltet den Leuten ja auch so Tafeln dann vor die Augen, die ihr hin und her bewegt. Wahrscheinlich, dass der Körper auch erfährt, wie es ist, auf einem wackeligen Brett zu stehen und einen hin und her schwenkenden Horizont in Form eines Bildes zu haben.
Ganz genau. Wenn du auf so einem Brett stehst, dann ist einerseits dein Gleichgewichtsorgan beschäftigt und andererseits der Tiefensinn durch die ständigen Richtungswechsel unter den Füßen. Und die meisten Menschen suchen sich dann irgendwie einen Fixpunkt an der Wand und finden dann irgendwann die Balance. Und das machen die allermeisten Menschen, ohne darüber nachzudenken. Und dann kommen wir und halten unsere Bilder ins Gesichtsfeld. Und es ist so, dass eigentlich alle unsere Teilnehmenden das während des Trainings schaffen, die Balance zu halten, ohne diesen Fixpunkt an der Wand zu finden. Mhm. Und wenn sie stabil stehen, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, da dann nochmal den Stress und die soziale Komponente zu testen. Ich hatte mal einen Teilnehmenden, das war ganz fantastisch, wie super stabil er stand auf dem Board und diese visuellen Distraktionen haben ihn überhaupt nicht gestört. Und dann habe ich ihn gefragt, wie gerne er zur Arbeit geht. Sofort runtergeflogen vom Board.
Ach, witzig.
Sofort. Mhm. Und dann musste er selber lachen, weil er dachte, ja, war gestern ein schwieriger Tag. Mhm. Und das sind, eigentlich ist es so, dass alle unsere Teilnehmenden das in dem Training erfolgreich schaffen. Und dann empfehlen wir immer, möglichst zeitnah nach dem Training auch an Bord zu gehen, um dann sich auch noch sehr aktiv an das erinnern zu können, was gerade gelernt wurde. Und dann aber diese Übung, wenn man die ersten Male an Bord geht, zu wiederholen, zur Sicherheit. Aber wir haben Teilnehmende, für die reicht das völlig aus, dass sie das einmal erfolgreich geschafft haben. Mhm. Und sie müssen sich dann nur daran erinnern, wenn sie wieder an Bord gehen, dass sie eben diese visuelle Referenz nicht brauchen.
Ihr hattet bisher vor allem private Leute, die die Seminare bei euch gemacht haben, aber jetzt habt ihr euch nochmal mehr professionalisiert sozusagen. Das können eben auch Berufsschiffer, was weiß ich, Fischer, Seemänner, Öltankerkapitäne, können zu euch kommen und die Seminare machen. Was macht ihr mit denen denn anders? Oder ist das im Grunde das Gleiche, einfach nur auf einer intensiveren Ebene?
Letztendlich ist es genau das gleiche Konzept. Es wird dann schon ein bisschen individuell angepasst, je nachdem, wie der professionelle Bezug jetzt ist. Mhm. Und gerade wenn das in einem professionellen Kontext ist, sind natürlich solche Themen wie Stressmanagement oder Selbstfürsorge oder Achtsamkeit manchmal noch schwieriger umzusetzen, als das sowieso schon auf einem Privatturn ist.
Ja.
Aber es ist so, dass wir insgesamt immer versuchen, unser Angebot zu erweitern, um dann eben auch die Bedürfnisse von allen Betroffenen abdecken zu können. Mhm. Und also wir haben zum Beispiel auch Fachkräfte, die an den Offshore-Windkraftanlagen arbeiten und gar keine Seefahrerausbildung gemacht haben, aber da jetzt einfach als Techniker die Anlagen warten müssen oder reparieren müssen. Und die kommen natürlich mit ganz anderen Bedürfnissen, als wenn ich jetzt eine private, eingespielte Crew habe, die seit Jahren immer zusammenfahren, wo aber einer immer rausfällt.
Mhm. Ganz kurz, wird man denn auf einer Ölplattform seekrank oder geht es um den Transport zur Ölplattform?
Also wo jetzt auch, es gibt einige Offshore-Windkraftanlagen, die so Versorgerboote haben, wo die meiste Zeit sich dran aufgehalten wird und die sind nicht fix.
Okay, ja,
also
verstehe.
Vielleicht sind die auch mal irgendwo befestigt, aber die gehen ja trotzdem immer mit mit den Wellen mit. Ja. Also was uns bei der Vergrößerung des Tillet-Instituts auch wichtig ist, einerseits natürlich die Internationalisierung, mit der ich mich jetzt überwiegend beschäftige, aber wir sind auch dabei, einen Tillet-Turn zu entwickeln. Das heißt, dass man unter geschützten Bedingungen einen Segelturn mit uns macht und wir dann die Dinge gemeinsam ausprobiert und anwendet. Und das ist dann im Prinzip das Gleiche wie das Gruppentraining, aber intensiviert über eine Woche, sodass man halt gemeinsam übt und nebenbei eben noch segelt und das genießt.
Oh, super, ja.
Dass es so ein bisschen in einem geschützten Rahmen ist, und nicht nur, man ist die eine betroffene Person und leidet und macht jetzt seine Übung und alle anderen fragen sich, was ist jetzt eigentlich dein Problem?
Mhm. Ja, verstehe ich. Also ich bin in ein paar Wochen wieder Skipper und habe 10 Leute an Bord und die größte Angst ist Seekrankheit.
Ja.
Es ist immer das Gleiche. Es sind teilweise ja völlig Unerfahrene, die mit mir dann an Bord sind. Was kann ich denen mitgeben? Weil da ist jetzt auch keine Zeit mehr, dass die alle jetzt bei euch das Seminar machen. Was gebe ich denen mit, damit die irgendwie ein bisschen entspannter jetzt, außer Tabletten und so, ne, sondern wirklich das, was ihr macht, damit die etwas entspannter an Bord sind. Und was für mich als Skipper ja auch schön ist, wenn nicht jeder über der Reling hängt.
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass so eine Gleichgewichtsübung, wie ich das am Anfang erzählt habe, die kann ja jeder machen.
Auch an Land schon vorher, ne?
Ja, auch an Land schon und die kann man auch gemeinsam an Bord machen und das ist auch keine schwarze Magie. Mhm. Das andere, was du eben als Skipper sicherstellen kannst, ist, dass eine vernünftige Kommunikation besteht. Dass eben, wenn jemand sich nicht wohlfühlt, dass er oder sie dann auch merkt, okay, hier ist auch Raum dafür, dass ich das auch äußern kann, dass die MitseglerInnen nicht in den Kampfmodus rutschen. Mhm. Das heißt, oh, ich darf jetzt hier aber keine Schwäche zeigen und ich kämpfe jetzt.
Es sind dann häufig weniger die Seglerinnen als die Segler, die das nicht zugeben können.
Ja, genau. Und dazu gehört halt auch einfach manchmal die Akzeptanz, boah, ich bin jetzt aber hier im Knockout, ich lege mich jetzt hin und schlafe.
Ja,
denn
genau.
Wenn man dann versucht, dagegen zu kämpfen, dann wird es im Zweifel eher noch schlimmer. Und deswegen ist dann da schon ganz klar die Empfehlung, auch selber in die Akzeptanz zu gehen und an die eigenen Grenzen auch zu akzeptieren und zu sagen, okay. Und in dem Moment, wo dieser Performance-Druck weg ist, haben viele Leute auch schon deutlich geringeres Stresslevel.
Mhm,
und wenn sie auch wissen, dass sie sich untereinander aufeinander verlassen können, dann rutscht dieses Stresslevel auch runter. Und wenn natürlich jemand schon sehr, sehr viel negative Erfahrungen gemacht hat, dann muss man natürlich bewusst gegen die Konditionierung arbeiten und sich sehr, sehr bewusst auf positive Erlebnisse stützen.
Ja,
aber das sind ja die allerseltensten Fälle.
Genau, also, genau.
Gerade wenn du Neulinge hast, dann waren die ja wahrscheinlich alle
krank. Ja, die sind ja total gespannt drauf, wie es an Bord ist und erfüllen sich dann halt mal so einen Lebenstraum. Ne? Ist ja auch ganz oft so.
Ja, ganz genau.
Wenn jetzt Menschen zuhören und wollen bei euch ein Seminar buchen, kannst du uns verraten, erstens, wie man euch findet und zweitens, was es kostet?
Also wir haben einmal die Tillet-Institut-Seite, wo alles über den Hintergrund, die Wissenschaft und so weiter steht. Dann haben wir einmal eine Seite, die heißt seekrankheit.org. Das ist unsere deutsche Seite. Dort werden alle Trainings veröffentlicht, egal ob bei mir oder bei Thomas oder online oder privat. Dort könnt ihr den Kontakt herstellen und meine Webseite ist seasickness.org. Ich habe im Prinzip die englische Seite, um jetzt den internationalen Raum auch ein bisschen besser zu erreichen.
Okay, macht ihr das deutschlandweit?
Also im Prinzip sind im Moment unsere Live-Trainings alle in Hamburg, aber wenn wir jetzt einen Segelverein haben oder eine größere Gruppe, dann ist es einfacher, wenn wir irgendwo hinfahren, als dass 10 Leute nach Hamburg fahren.
Klar.
Und das haben wir auch schon gemacht und da sind wir immer offen für Absprachen. Da sind wir ganz flexibel.
Okay, und wenn ich jetzt ein Seminar bei euch buchen will, wie lange dauert das? Ist es ein ganzes Wochenende und wie viel kostet mich das?
Das Seminar dauert ungefähr so 4-4,5 Stunden, wenn das ein Gruppentraining ist. Das kostet 335 Euro. Und anschließend können sich auch alle Teilnehmende bei uns melden, wenn sie mit Problemen konfrontiert werden, wo sie alleine keine Lösung für finden.
Okay.
Also diese Nachberatung und Weiterbegleitung, die gehört in unser Konzept schon mit rein. Da muss man dann auch nicht nochmal nachzahlen oder so, wenn man da doch nochmal eine Frage hat.
Okay, super. Aber normalerweise melden sich die Leute danach nicht bei euch, sondern sind einfach geheilt.
Die allermeisten melden sich nicht. Ganz selten gibt es noch mal was und das ist für uns auch immer hochinteressant, weil das dann eben meistens irgendeine Ursache hat, die eben nicht ganz offensichtlich ist, weder für die Teilnehmenden noch für uns. Und das ist auch letztendlich das, was mich so begeistert an dieser Tätigkeit, weil ich das total spannend finde, die Menschen auf diesem Weg zu begleiten.
Ja.
Aber auch, weil ich selber das als so extreme Erleichterung erfunden habe und auf einmal Segeln so viel mehr, ich habe ja Segeln vorher schon gelebt, aber jetzt kann ich das einfach noch so viel mehr genießen und habe da so viel mehr Freude daran, dass ich das auch einfach wahnsinnig gerne weitergebe und dann mich immer sehr darüber freue, wenn jemand irgendwie ein Foto vom Turn schickt und sagt, hey, uns geht's allen super, keinem ist schlecht.
Ja, schön.
Das ist irgendwie eine sehr erfüllende Tätigkeit.
Ja, das glaube ich. Und du bist halt auch der lebende Beweis, dass es geht, von extrem seekrank zu gar nicht mehr. Hast du manchmal ein bisschen Schiss, dass es dann doch wiederkommt?
Absolut, natürlich, aber es ist so, dass ich inzwischen so viele kleine Rückschritte hatte, wie ich jetzt auch schon erzählt hatte, wo ich immer wieder was draus gelernt habe. Und ich bin inzwischen aber so selbstbewusst, dass ich weiß, okay, selbst wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann habe ich aber die Lösung dabei. Und ich habe auch gelernt, mit den Rückschritten umzugehen. Die ersten Rückschritte, die kamen, die haben mich wahnsinnig frustriert und ich habe den Kopf in den Sand gesteckt und habe gesagt, mir kann sowieso niemand helfen, aber ich bin da nichts Besonderes. Diese Therapien oder diese Trainingsanwendung, die kann wirklich jeder umsetzen. Und wenn man das dann ab und zu mal aushalten kann, dass es auch mal einen schlechten Tag gibt, dann hat man irgendwann, ist man gewappnet für alles. Und ich war jetzt auch noch nicht in dem großen Sturm auf dem Atlantik. Das heißt, die allerextremsten Wetterbedingungen wurden jetzt bei mir noch nicht geprüft. Aber ich habe ja die Tools, die ich brauche. Und deswegen habe ich da auch gar keine Bauchschmerzen vor.
Wow. Christina, danke. Also es klingt ja weiterhin fast zu schön, um wahr zu sein. Aber ich meine, ihr könnt es alle ausprobieren. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback. Und schreibt an podcast@yacht.de.